Heute ist der Sonntag Rogate, das heißt betet. Wie immer groß, dass Gott nicht sagt, also bitte, schafft was. Bemüht mich nicht mit eurem Dreck. Macht so viel, wie ihr könnt selber. Und bloß, wenn er absolut nicht mehr weiterkommt, dürft ihr zu mir kommen. Im Gegenteil. Gott macht ihnen Mut und sagt, bring doch alles zu mir. Und zu diesem Sonntag, Rogate vom Beten, habe ich ausgesucht. Eine ganz wunderbare Geschichte aus dem Alten Testament. 1. Könige 3, Vers 5 bis 15. Salomo betet in Gibeon, wo die Stiftshütte stand, ist nördlich von Jerusalem, in der Westbank heute gelegen, leider für Touristen nicht zugänglich, ein ganz wichtiger Ort. Die Gibeoniten sind uns bekannt, weil sie sich durch eine List erschlichen haben, dass er jetzt keine näher unter den Israeliten siedeln durfte. Die haben den Josua mit einer ganz üblen Lüge geleimt. Sondern die Bewohner von Gibeon und dort stand die Stiftshütte, wie wir hier erfahren, die Geschichte ist auch noch in 2. Chronik 1, Vers 1 bis 12 berichtet. Salomo ist ja ganz überraschend König geworden. Wir müssen nochmal in der Bibel lesen, die alttestamentlichen Geschichten liebe ich. Und zwar, da waren Kuh, doch Priester wollten den anderen Königssohn schnell auf den Thron hieven. Und der David war ja schon alt und da liefen die Dinge nicht mehr so ganz unter der Kontrolle. Und da war dann ja der Nathan, der Prophet und die Batseba, die war da wach drauf und dann, dass Salomo König wurde. Und der wurde dann schnell gekrönt, da gab es einen Ritus an der Gihon-Quelle. Das ist die Quelle, die durch den Tunnel fließt, unterhalb von Jerusalem. Und war gekrönt und anschließend ging Salomo nach Gibeon und blieb dort offenbar mehrere Tage im Heiligtum. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knechte, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Das Wort Knecht ist nicht ein altmodisches Wort, sondern das einzige, das unser Dienstverhältnis zu Gott richtig ausfüllt. Jesus hat ja dieses Wort als ein Lieblingswort genommen. In den Jesaja-Weissagungen vom kommenden Gottesknecht ist es der Dienst Jesu dem Vater gegenüber und für uns ein Ehrentitel. Wir wollen keine aufmüpfigen Leute sein, die sich bei Gott beschweren für alles, wo ein Handgriff, den sie tun müssen, sondern wir wollen wissen, dass es eine Ehre ist, wenn wir unser Leben Gott weihen dürfen, als Knechte. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Stadt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist, denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat, und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, noch, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass seines, deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war das ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes und des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Rosen. Heute bei der Konfirmation, was glauben Sie, um was geht es den Konfirmanden? dass sie was geschenkt bekommen. Und da sagt man dann immer, ja, das darf man nicht so laut sagen, das sind ja alle anständige und kultiviert erzogene Leute, und dann sagt man, da denkt man zwar dran, aber spricht es nicht aus. Wir haben es heute im Konfirmationsgottesdienst offen ausgesprochen. Junge Leute, die lassen sich gern was schenken. Und wir finden das auch schön, wenn da Verwandte, Paten und Freunde, oft auch Nachbarn, sagen, wir haben euch gerne und wir wollen euch eine Freude machen. Lasst euch doch was schenken. Aber heute geht es ja darum, dass da Gott was schenken will. Und jetzt sollen wir genauso praktisch, realistisch sein und sagen, gut, wenn uns Gott was schenken will, nun zu, pack doch zu. Wir sind doch auch sonst nicht so unkompliziert. Lassen Sie sich doch was schenken, wenn da keine Bedingungen dran geknüpft sind. Wissen Sie, in manchen Kulturen ist das furchtbar. Wenn man sich was schenken lässt, ist das Berechnung, dass man da wieder zurückschenken muss. Dann wird es schlimm. Das ist schlimm, eine Verpflichtung. Nein, weil man sich einfach richtig frei schenken lassen kann, weil es Freude macht. Und in dieser Geschichte steht ein junger Mann im Mittelpunkt, ein junger Mann, auf den sich alle Blicke richten, so wie heute unsere Konfirmanden gefeiert sind, im festlichen Anzug und schön die Haare gekämmt und alles guckt auf sie und schaut auf sie. Nur war das kein Konfirmand, sondern sowas Ähnliches, ein König. Und da gucken die Leute alle drauf und der ist so im ersten Glanz seiner Herrschaft. Salomo war ja sowieso einer, der die Königspracht ganz gewaltig entfaltete. Der auch in seiner ganzen Amtszeit keinen Krieg führte. Die Leute hören auf sein Kommando, sein Wort wurde ernst genommen. Aber das Besondere an Salomo war ja, dass er dabei nicht überheblich wurde. Das ist ganz außergewöhnlich. Vielleicht werden wir stolz, wenn uns Menschen huldigen, wenn uns Menschen Ehre bringen, wenn uns Menschen loben. Und der Salomo geht ins Heiligtum und dann spricht Gott zu ihm durch diesen Traum. Wünsch dir was. Wenn Ihnen sowas passieren würde, stellen Sie mal vor, jemand gibt Ihnen einen Wunsch frei, so wie die Fee oder sowas, nicht wie Märchen. Und ich darf mir was wünschen. Wir haben ja so viel auf unserer Wunschliste stehen. Gibt es einen, der genug Geld hat, ein bisschen was fehlt ja immer, oder Gesundheit, hat man auch immer seine Klagen und mit Erfolg und mit Menschenschwierigkeiten. Und da gibt es so viel, was uns Kummer macht. Also wenn wir einen Wunsch frei hätten, was würden wir wählen? Was würde bei uns auf der Wunschliste oben anstehen? Mein erster Punkt heute, das ist ja ernst gemeint. Das ist ernst gemeint. Sie meinen vielleicht, weil das ein Traum war, das sei bloß so eine Märchengeschichte im Traum. Ja, so könnte es aussehen. Da hat man ja manchmal, haben Sie auch so verrückte Träume, oder ist das bei mir so? Bin ich noch normal? Also im Traum haben wir manche ganze verrückten Bilder, nicht? Aber das ist doch echt, dass Gott sagt, bitte, was soll ich dir geben? Also am Rogatesonntag, wo es ums Beten geht, soll Ihnen das in Erinnerung kommen. Gott kommt zu Ihnen und sagt, bitte, was darf es denn sein? Ist Ihnen das mal klar geworden? Gott bietet seine Dienste an. Ich habe vorhin den Konfirmanden gesagt, man predigt ein bisschen anders, nicht, dass ich meine, da waren wir mehr auf den Tag zugeschnitten, aber dass ich sage, das ist das Größte in eurem Leben. Ihr könnt Gott die kalte Schulter zeigen, ihr könnt ihn wegwerfen und er geht euch ein Leben lang nach und sucht euch und fragt, was soll es denn sein? Ich stehe zur Verfügung. Ihr könnt durch die Wüste tappen, ihr könnt im Krankenhaus tot krank liegen, ihr könnt verzweifelt sein, im Stockdunkeln, nicht mehr außen einwissen und Gott ist da. Und ihr braucht bloß rufen, nur ein Schrei und er ist da. Das ist für uns heute wichtig. Und Gott sagt, ja, bitteschön, um was geht's? Was darf ich dir geben? Bitteschön, dass das unser Leben groß macht. Und jetzt plötzlich uns deutlich wird, das ist ja nicht bloß bei Salomo so, bei dem König damals. Der hat ja manche Besonderheiten gehabt. Sondern dass er bei uns noch wunderbarer, wie Gott seine Nähe uns zusagt, für alle unsere Nöte, für alle Schwierigkeiten, wo wir sind. Das Staunen, dass Gott sich kümmert um so kleine Dinge wie das, was uns bewegt. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Macht hat, kümmert sich um mich. Wenn es das im Glauben plötzlich aufgeht, größer kann man es gar nie begreifen. Da sind wir reich. Manche Leute haben ja Angst vor der Gegenwart Gottes. Sie wissen, woher das kommt. Das ist ganz leicht zu erklären. Aus dem schlechten Gewissen. Ja gut, ist mir auf den Fersen, dann sieht er ja, was ich Schmutziges tue. Ja, das wäre ja furchtbar, bloß wenn man darum den Segen Gottes nicht mehr so haben wollte. Das muss bereinigt werden vor ihm in seinem Licht. Aber die Freude, ich bin überall, wo ich bin, von der Gegenwart des schenkenden und mächtig wirkenden Gottes umgeben. Ich bin gar nicht mehr allein. Auch wenn mich Menschen enttäuschen, und die werden sie enttäuschen, oft und vielfach. Aber Gott wird mich nicht enttäuschen. Auch wenn ich Gott nicht verstehe, er ist da und sagt, bitte, was darf ich für dich tun? Das ist ernst gemeint. Bitte, was darf es denn sein? Sag mir doch, was dich bewegt. Hier vor ein paar Tagen im Spiegel so eine ganz schrecklich lästerliche Rede über Gott gelesen. Dass sowas überhaupt, da wundert man sich. Wenn ein Mensch einfach sagt, wenn ich mal wirklich nach dem Tod Gott begegnen soll, ich werde ihn als erstes auslachen. Wissen Sie, so toll der Mensch sagt, ich kann ja. Und das ist selbst für unsere Konfirmanden sicher ein toller Schritt, wenn sie sagen können, ich brauche doch keinen Gott. Und das klingt in unserer Welt so wahnsinnig mündig, reif und groß, einer, der Gott verspottet. Und was ist das? Letztlich ein lächerliches Reden eines sterblichen Menschen, der mit seinen Nöten und Problemen nicht fertig wird. Der nicht mal seinen Leib im Zaum halten kann. Und Gott, der Herr, lacht über uns. Bitte, was soll es denn sein? Er bietet in unendlicher Liebe und Güte seine Hilfe an und sein Antworten auf unser Beten. Mein zweiter Punkt. Nütze deine Chance. Also, wenn uns Gott einen Wunsch freigibt, und er gibt uns ja viele Wünsche frei. Sag mir doch, was dich bewegt. Schütte deine Sorgen vor mir aus. Sag ihm alles, was dich drückt. Jetzt nützen Sie doch die Chance und sagen Sie ihm all das, was ist, was steht bei Ihnen vorne an der Wunschliste. Also wir haben vorhin gesagt, wir können jetzt viel erwähnen. Beim Salomo fällt mir auf, dass er ein zupackender Mann war. Der hat gewusst, wenn es ums Leben geht, er wollte ein glanzvolles Leben haben. Ein großes Leben, ein schickes Leben. Bei Salomo war es immer Güteklasse Nummer 1. Wenn man es in der Bibel liest, wie der die Kunsthandwerker bestellt hat, wie das edelste Gold war, wie sein Thron beschaffen war. Niemand war bekleidet wie ein Salomo, sagt sogar Jesus. Also wir sind ja ein bisschen mehr von einfachen Lebensstil, wenn ich nur an die Bänke denke, wo sie drauf sitzen, die haben schon wieder Rückenweh. Aber beim Salomo war das alles aus lauterem Gold. Gut, der wollte das Leben in der ganzen Schönheit und Güte haben. Und darum greift er ganz hoch und sagt, wenn mir Gott schon so eine Chance gibt, dann will ich das Größte und Beste. Und was ist das Größte und Beste? Gib mir ein gehorsames Herz. Da stutzt man. Kein Wort über luxuriöse Prachtentfaltung. Kein Wort über Problemlösung, Gesundheit, Geld, Machtfragen. Kein Wort. Und der Salomo hat auf einmal einen Durchblick, und das ist das Geheimnis des Bibelwortes, dass uns etwas gesagt wird, das wir in der ganzen Welt, in der ganzen Wissenschaft nicht finden können. Die Ursache allen Elendes in der Welt ist das Menschenherz. Manche glauben, das Problem in unserer Welt seien die Waffen. Das stimmt nicht. Und das, was aus dem Auspuff der Autos rauskommt, ist auch nicht übel. Es ist das Menschenherz. Wenn das Menschenherz neu wäre, können wir all die anderen Probleme lösen. Wenn das Menschenherz mit dem Willen Gottes im Einklang wäre, gäbe es keinen Streit, kein böses Wort mehr, keinen Krieg mehr. Die Diagnose der Bibel stimmt. Und dass wir heute in unserer modernen Welt über das Hauptübel nicht mehr sprechen, zeigt ja nur, wie wir an den Symptomen rumkurieren. Der Salomo hat einen Durchblick. Und das Schöne ist, der hat nicht bloß gesprochen, dass der Bußtag erhalten werden soll, sondern gesagt, Herr, ich will Buße tun, ich brauche ein neues Herz. Verstehen Sie? Auch ohne Feiertag. Ich will ein neues Herz. Und bei mir muss die Buße anfangen. Nicht bei meinen Untertanen. Bei mir. Das ist Christenart. Ich brauche ein neues Herz, da stimmt's in mir nicht, bei mir ist da sowas ganz Schwieriges drin. Jetzt gucken Sie nochmal den Salomo an mit seinen herrlichen Gewändern. Da wollte er nichts drunter verstecken. Das könnte ja bei uns manchmal sein, aber sie Krawatte rumbinden, so präsent, schön mal, wie wir schick daherkommen. Schön geschniegelt und gebürstet wie unsere Konfirmanden am Festtag und sagt, nee, was hinter den Kulissen ist, Gott sieht das Herz an. Und so hieß doch schon beim Vorgänger, beim Vater, dass Kinder sehen ja die Fehler der Väter. Sehr gut. Denken Sie, was meine Kinder alles gesehen haben. Und das ist ja toll, die sehen das gnadenlos. Und der Salomo hat ganz genau rausgekriegt, er hat gesagt, der David kann wunderbare Lieder singen und er kann tolle Predigten halten und das ist alles super. Und seine Psalmen sind einmalig, aber er hat ein böses Herz. Und das haben die Kinder ganz genau gespürt. Und deshalb sagt er, wenn ich das Allergrößte von Gott erbitten will, dann will ich ein neues Herz haben. Nütze deine Chance. Dann bitt von Gott das Allergrößte, was in unserem Leben ist. Wenn es bei uns darum geht, dass Spannungen sind, dass unser Leben zerbrochen ist, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir nicht mehr fertig werden, da liegt das Geheimnis, dass Gott mein Leben verändert. Ich weiß, Sie flüchten jetzt auch schon wieder mit Gedanken, aber meine Frau ist so kompliziert und meine Kinder sind so böse. Nein, wenn unser Herz verändert ist, dann, das weiß der Salomo, dann geschieht etwas völlig Neues. Und dann ist mein Leben von Grund auf verändert. Und darum bittet er ganz schlicht um dieses eine. Da ist in diesem Herzen, da liegt die Wurzel allen Übels. Und in der Welt ist eine Revolution ohnegleichen begonnen worden. Da, wo Christus angefangen hat, Menschenherzen zu verwandeln. Ich will ein neues Herz in euch hineingeben. Dass Jesus Menschen dort verwandelt. Das war für uns heute in der Konfirmation schon ein bisschen wichtig, dass es nicht um eine Schau geht, sondern Bekehrung von Herzen. Und sonst hat alles keinen Wert. Das ist keine Formalität nach außen und um Eintrag in Mitgliederlisten oder um Mitgliedsrechte. Sonst geht es darum, dass wir Menschen werden, die von innen heraus willig und gern mit Gott übereinstimmen. Mir gefällt auch noch, wie Salomo so offen darüber redet. Sie können sich mal vorstellen, was so Könige sind. Mir ist der Salomo ein Stück weit auch vergleichbar mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV., der Versailles erbaut hat. Salomo hat ja tolle Bauwerke gebaut, die leider in nichts mehr hinterlassen sind. Und weil man am Tempelberg keine archäologischen Forschungen treiben kann, kann man auch seine Säulen nicht mehr ausgraben. Und das, was davon übrig blieb, muss toll gewesen sein, sein Waldhaus, was er bauen ließ, sein Palast und alles Mögliche. Beim Sonnenkönig Ludwig XIV. War ja der Staat bin ich. Und bei Salomo, ich will ein Knecht Gottes sein. Ich möchte alles nur zur Ehre Gottes tun. Und da ist doch ein Modell für unseren Dienst, nichts für mich, ich möchte alles nur für Gott so schön machen. Unser Leben soll harmonisch sein, unser Leben soll Glanz ausstrahlen. Alles, dass Gottes Harmonie sie verwirklicht. Wenn so ein Blumenstrauß von Gott geschaffen ist, was wäre, wenn ihr Leben so wunderbar leuchten würde, so hell wie die Sonne? Wenn Gott das alles in der Natur so schön macht, wie kann er erst unser Leben prägen? Wir sagen so oft, ach, wir haben alle Fehler und wir machen eben, nein, nicht entschuldigen, sondern Gott will uns erneuern. Und Gott will uns erneuern. Und darum, wenn er uns Aufgaben gibt, dann gib doch uns auch die Gaben. Und ich darf ihn darum bitten, Herr, du hast mich in dieses Amt gestellt. Jetzt lass auch das gelingen. Ich möchte mich nicht drunter beugen. Wir wollen Veränderungen haben. Die größten Wundergaben, die wir für unsere Zeit heute erbitten, sind geheiligte Menschen. Ich will keinen Firlefanz haben als christliches Theater. Ich glaube, für unsere Zeit wäre das am tollsten, wenn es wieder geschenkt würde, dass wir unter unseren Kollegen und Familienmitgliedern und Freunden, wo wir sind, Menschen sind, in denen deren Leben der heilige Gott etwas bewirkt, dass Liebe und Freundlichkeit sichtbar wird, Güte und Sanftmut, und zwar von innen heraus. Wäre herrlich. Wie offen sagt das Salomo, bei mir fehlt's, bei mir klemmt's. Also das Hauptproblem liegt nicht bei meinen Untertanen und nicht an der Bürokratie des Hofes und nicht am fehlenden Geld. So sagen ja manchmal die Staatsmänner,
Wir haben die Steuereinnahmen, so sagt so, bei uns, bei mir fehlt's. Am gehorsamen Herz, ich weiß nicht, was gut und böse ist. Herr, du musst mich mit deinem Geist leiten. Ein ganz aktuelles Rogate-Gebet für uns. Und jetzt noch das Letzte, Gott geht drauf ein. Also, das ernst gemeint, wünsch dir was und jetzt nützt deine Chance. Was darf's denn sein? Herr, ein gehorsames Herz und jetzt noch das Letzte, Gott geht drauf ein. Das ist schön, wie da Gott auf einmal sagt, ja, Salomo, das ist schön. Du hast nicht um Reichtum und nicht um langes Leben gebeten. Ist ja manchmal töricht. Wer weiß denn, ob das lange Leben schön sein wird, dass sie leben. Wir haben manchmal törichte Wünsche. Wir sollten Gott nicht so viele Wünsche vortragen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie gut für uns sind. Also, du hast nicht um Geld und nicht um langes Leben gebeten, auch mit dem Geld. Sie wissen doch, dass Jesus gesagt hat, es gehe leichteren Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicherer ins Reich Gottes kommen. Dann wissen Sie, warum es so wenige Gläubige gibt in unserer reichen Zeit in Deutschland. Also deshalb beten Sie auch nicht um die Lösung aller Ihrer wirtschaftlichen Fragen. Reiche Leute, zwängen Sie mal ein Kamel durch ein Nadelöhr. Probieren Sie es mal mit Nähnadel. Ich gebe Ihnen viele Versuche. Dann wissen Sie, wie das ist. Und darum, wir wollen Gott nicht um Reichtum bitten, wir wollen nicht um langes Leben bitten, sondern, dass er Gott, weil du dieses gebeten hast, dies soll erhört werden. Ganz bestimmt. Und Gott geht da nicht dran vorbei um dieses Gebet, wenn einer ihm bittet, Herr, ich will doch nur von dir das neue, verwandelte Herz haben. Mir ist eigentlich erschütternd, wie das bei dem Salomo weiterging. Er war ja ein genialer Blitz. Haben Sie es mal in Kapitel 1. Könige 5, Vers 13, 12 und 13, was der Salomo war. Er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Das Hohelied ist bloß eins davon. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Jetzt wissen Sie, warum meine Predigt so armselig ist. Beim Salomo, da war was drin von der Kultur und von der grünen Umwelt und überall. Er dichtete von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Ein genialer Mann. Aber er weiß, das Wichtigste, weil er einen Durchblick hat, weil er die Welt kennt, sagt, das Wichtigste ist Menschenherz. Und wie hat er beim Prediger oder bei den Sprüchen, lesen Sie mal drin, das Lob der tugendsamen Hausfrau beschrieben. Wie hat er die Nöte des täglichen Zusammenlebens beschrieben. Wie hat er sagen können, es ist alles eitel und leer. Und dieser Salomo, der von Gott so beschenkt wurde, gut und böse zu unterscheiden, ist ein Mann, der im Alter an Gott scheiterte. Ich muss Ihnen ein hartes Wort sagen. Das Alter kann eine schwere Zeit sein. Dr. Fritz Lauber sagt immer, er betet täglich, Herr, bewahre mich vor der Torheit des Alters. Im Alter kann man so töricht werden. Und wegen ein paar Frauen hat er selbst in Jerusalem die Götzentempel aufstellen lassen. Was ist unser Menschenherz? Ein korruptes Stück in uns. Und wenn wir die Missstände der Welt einmal beim Namen nennen, dann immer da drauf zeigen. In mir gibt's nichts, was mich nicht scheitern lässt an Gott. Keine halbe Stunde bin ich sicher, ob ich nicht Gott Unehre und Schande bereite. Sehen Sie, wir Christen sind so gefährdete Leute. Wenn uns nicht, jetzt was heißt, Jesu Gnade schirmt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Schütze mich vor den Versuchungen. Beim Salomo war es vielleicht sogar die Lässigkeit des Alters. Die Verlotterung im Alter. Wo er sagt, ach, das ist doch alles wurscht. Gott wurde mit Füßen getreten. Herr, bewahre mich. Und ich kann Ihnen nur zum Schluss sagen, das Größte ist, dass man sich an Jesus klammern kann. Hat der Chor vorhin so gesungen, ich habe das ja nicht gewusst, was er singt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Darum kann ich siegen, darum kann ich überwinden. Weil Jesus unwahrscheinlich stark ist. Jesus hat den Tod erschüttert. in seiner Auferstehung. Mit dieser Wahnsinnskraft, in der er auferstanden ist, kann er unser verlottertes, schwaches, versuchliches, betrügerisches Herz sanieren und kann uns festmachen, was hat er aus den schwachen Jüngern gemacht, Säulen, die im Martyrium standen. Und was heute in unserer Zeit Not tut, ist wieder Christen, die auf dem Fundament stehen, das ist Konfirmation. Leute, die befestigt sind, durch die Gnade Gottes gehalten werden. Das ist nicht unsere Leistung. Durch die Gnade Jesu fest. Fest, dass sie keine Versuchung des Teufels aus der Bahn werfen kann. Fest, dass sie Knechte Gottes sind in dieser Welt. Nicht korrupt wegen ein paar Pfennigen ihr Gewissen verkaufen. Menschen, die Gott dienen. In allem nur suchen, wie ihr Leben zur Ehre Gottes gelebt sein will. Und dann ist das, Herr, ich will nur dir gehören, ich will nur ganz dein Eigen sein, ich will nur dir mich ganz verschreiben. Du musst mein Herr sein. Wunderbar, dass die Geschichte nicht bei Samuel endet, bei Salomo endet, sondern dass das Evangelium dort im Neuen Testament sagt, kein einziger, an dem die Gnade Jesu nicht überwältigend wirken will, und wenn es bloß so ein ganz zerbrochener Lump war wie der Schächer am Kreuz. Gnade Jesu ist stärker als aller Menschenschuld. Heute will er mein Ja, meine Bindung, will ich ihn. Will ich ihn ganz, Herr, ja, mich. Mich hast du gemeint heute. Ganz konkret, ich will dich. Amen.